viele Menschen sind mittlerweile so, dass sie am liebsten jemanden Tag und Nacht neben sich hätten, der sagt, du machst jetzt das und jetzt das und jetzt das, weil sie überhaupt kein eigenes Gespür mehr dafür haben, was eigentlich richtig ist und was nicht. Und dieses authentisch sein, das geht ja dabei total flöten. Ja? Und da möchte ich immer wieder so ein bisschen antitschen und sagen, bitte, bitte, ja, mach dieses ganze soziale Miteinander nicht zu einer total krassen Professur. Jeder Hund gähnt mal, jeder Hund schüttelt sich mal, jeder Hund legt die Ohren an, was auch immer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Jamie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche habe ich mir wieder eine Frage aus meiner Community rausgepickt. Und zwar, kann der Fokus zu sehr auf meinem Hund liegen? Ich mache immer mehr und irgendwie wird alles immer schlimmer. Kann das sein? Das ist eine Frage, auf die man nur ein solides Ja, aber oder Nein, aber antworten kann. Es gibt dafür definitiv keine klare Antwort und auch keine einfache. Deshalb habe ich mir direkt gedacht, das ist nichts für mal kurz in eine Story packen, sondern ich mache daraus eine Podcast-Folge, um das ein bisschen differenzierter anzugehen und für euch einzuordnen. Stell dir so eine Situation vor, dass jemand immer wieder kommt, hast du was? Ist alles okay? Du guckst so, ist wirklich nichts? Jetzt sag doch schon, du würdest mir aber schon sagen, wenn was ist, oder? Stell dir einfach nur so eine Situation mit jemandem vor. Wäre das eine Person, zu der du dann auch wirklich gehst, um zu sagen, kannst du mir mal helfen? Also ich kann da jetzt nur ganz persönlich sagen, mich würde es hochgradig nerven und es würde eher dazu führen, dass ich mich nicht wirklich ernst genommen fühle und ich würde mich wahrscheinlich verschließen. Es wäre eher so ein Druck erzeugt Gegendruck-Ding. Und wenn man sich dagegen vorstellt, da ist jemand, der reagiert auf Fragen mit, möchtest du einen Rat? Was kann ich für dich tun? Ist es einfach nur, dass du erzählen möchtest, dass das einmal raus ist aus dir? Ja, einfach ein Dasein, zuhören, teilnehmen. Und das jetzt so ein bisschen einzuordnen auf die Hundeebene. Überleg mal, wie und ob dein Hund dir sagen kann, dass er Hilfe braucht. Was habt ihr da so für Rituale? Und da ist schon klar, wenn ich das jetzt sage, wie hochgradig individuell das ist. Diese gemeinsame Sprachebene, die ist ja in jeder Familie überall hochgradig individuell. Ich finde, auch wenn eben mehrere Personen in einer Familie mit Hund leben, immer wieder schön auch zu beobachten, wie die Hunde für verschiedene Bedürfnisse ganz genau wissen, mit wem sie wie quasi in Kommunikation treten müssen. Und das musst du einmal auf eure individuelle Beziehung und Sprachebene eben übersetzen. Also wie kann dein Hund dir sagen, was er gerade braucht, dass er Hilfe braucht, dass er gerade Kontakt braucht, dass er gerade Social Support braucht, Nähe, Kuscheleinheit, was auch immer. Ja. Traut sich dein Hund das auch? Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zugemacht, dass natürlich dieses Ich gehe in Kommunikation voraussetzt, ich traue mich überhaupt. Weil gerade wenn man sagt, ein Hund ist mit diesen sehr, sehr restriktiven Raum und ich sag jetzt mal Heimregeln, ja, eher schon aufgeräumt und in die Ecke gestellt. Das sind natürlich dann Hunde, die sich das auch nicht trauen. Ja, gerade wenn so dieses Label aufmerksamkeitsheischendes Verhalten und der Hund muss immer auf dem Kissen oder der Decke liegen bleiben, bis man ihm freigibt. Diese Hunde trauen sich natürlich gar nicht, in Kommunikation zu gehen. Aber wenn man eben eine Basis hat, wo man sagt, wir wohnen hier gemeinsam und du bist jetzt nicht einfach nur quasi, ja, Befehlsempfänger und musst in der Ecke bleiben und darfst quasi nur atmen, dann haben die Hunde ja verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten. Natürlich, man muss ganz klar sagen, wir Menschen neigen dazu, vieles auch erstmal zu ignorieren oder kriegen es auch gar nicht mit, gerade wenn es um diese feine körpersprachliche Kommunikation unserer Hunde auch geht. Und die lernen dann recht schnell, okay, da muss ich irgendwie vehementer was sagen, bevor die reagieren. Also das als kleiner Reminder an dich, wenn du möchtest, dass es eben bei kleiner, feiner Kommunikation bleibt, stell dir da wieder so eine Kommunikationsleiter vor mit verschiedenen Leitersprossen. Und wenn dein Hund eben die Erfahrung gemacht hat, ich werde im unteren Bereich bei der Leitersprosse abgeholt, dann wird daraus, ich stelle das immer so bildlich dar wie ein Podest, der Hund verweilt dann dort, weil er eben die Lernerfahrung gemacht hat, hey, hier werde ich doch normalerweise abgeholt, ich muss nicht weiter nach oben gehen. Und dann dauert es deutlich länger, bis er die nächste Leitersprosse nimmt. So kannst du dir das ein bisschen bildlich vorstellen. Das heißt, das ist sehr, sehr lohnend, wenn man dann natürlich auch so fair ist, dass man darauf reagiert, ja. Dass man eben in den feinen Kommunikationsebenen beim Hund schon oder den Hund schon wahrnimmt und auf ihn eingeht. Genau, aber um da jetzt zurückzukommen, wir haben eine gemeinsame Sprachebene. Mein Hund weiß, wie er sich mitteilen kann. Und dennoch ist es ja ganz wichtig, dass auch mein Hund eben einfach Phasen hat von, er weiß, er wird da jetzt nicht beobachtet und quasi jede Haarspitze, die sich bewegt, wird irgendwie auf eine Goldwaage gelegt und interpretiert, sondern man lebt da einfach mit dem, ja, wenn was ist, wird er ja schon Bescheid sagen. Das heißt, er darf sich auch zurückziehen und einfach in Ruhe sein. Und da kann ich nur wirklich sagen, wie individuell das ist. Ich merke das auch immer wieder in den Beratungen und kann es auch nur mit all meinen Hunden, die mit mir zusammen mein Leben geteilt haben. Und das war so unterschiedlich von ab gewissen Uhrzeiten ein, oh, ich mag wirklich ganz in Ruhe sein, ich mag jetzt auch nicht dabei liegen, wenn ihr da einen Film guckt oder euch unterhaltet. Ich hatte schon zwei Hunde, die dann wirklich immer so ins Schlafzimmer gegangen sind, der eine sogar teilweise ins Stockwerk nach oben, von, boah, ich mag jetzt einfach richtig in Ruhe pennen, wo ich auch definitiv nicht hinterher getapert bin, um dann zu gucken, liegt er noch, schläft er noch, weil ich bin ja da, ich bin ja griffbereit, kann ja kommen, wenn was ist, ja. Also ich kenne das durchaus, dass Leute dann wirklich immer wieder den Hund, der atmet so und guck mal, dann erkläre ich, das ist nur Träumen, das ist okay, lass den jetzt einfach mal schlafen, lass den wirklich auch in Ruhe, weil man spürt ja auch dieses, da kommt jetzt wieder jemand auf mich zu und der begutachtet mich. Also das soll natürlich auf einem Level sein von, wenn was ist, kommst du. Ja, du darfst dein Leben führen und natürlich ist mir auch wichtig, dass ein Hund Ruhephasen bekommt. Und mir ist aber auch wichtig umgekehrt, wenn du sagst, hey, mein Hund ist ständig da und irgendwie hockt er dauernd da und guckt mich an, dass auch du deine Phasen von Ruhe und von, ich mag jetzt gar nicht überlegen, ob da gerade jemand was von mir braucht, ist super wichtig, dann, dass du dir das auch irgendwie organisieren kannst. Da ist halt wichtig, ne? Entweder es ist noch eine andere Person da oder der Hund ist trainiert, dass er alleine bleiben kann in einem Raum. Auch Signale können das schon transportieren. Ich hab das Pausesignal konditioniert. Bei uns ist es das Wort Pause einfach mit noch verschiedenen anderen Dingen. Und das transportiert, ich habe gerade keine Zeit für dich, ich gucke jetzt auch nicht mal. Das ist immer so, wenn ich ganz konzentriert am Laptop arbeite oder so wie jetzt etwas mache, wo ich einfach sage, da habe ich wirklich überhaupt keine Zeit und guck nicht mal hin, dass ich das vorher ankündige, dass es auch mal Phasen gibt, wo ich wirklich so gar nicht abrufbar bin. Und ja, hast du sowas? Das würde ich eben auch einmal hinterfragen, dass ihr beide quasi eine Kommunikationsmöglichkeit habt von, boah, ich brauche gerade kurz meine komplette Ruhe, ich mag nicht mal angeguckt werden. Und wie kann dein Hund das im Alltag zeigen? Hat er solche Ruhestätten, Ruhemöglichkeiten, Rückzugsmöglichkeiten? Geht sowas? Das finde ich echt super, super wichtig. Ich mache immer mehr und es wird immer schlimmer, um zu dem Teil deiner Frage zu kommen, da ja, mehr heißt halt nicht gleichzeitig gut und richtig, ne? Das ist so wichtig, sich das klar zu machen. Im Normalfall sollte es eben so sein, dass wenn man im Training etwas ausprobiert, ich mache das zumindest so, ich mache nicht 5 Sachen gleichzeitig und sage, du machst jetzt das, ja, sondern Schritt für Schritt, damit man eben auch ganz genau gucken kann, was hilft denn, ja, und was ist das, was Früchte trägt und für beide dann hilfreich ist, für Mensch und Hund. dass man das kleinschrittig macht und dass man dann auch merkt, hey, da tut sich etwas. Und wenn man eben was verändert und sagt, da tut sich nichts, sondern eher umgekehrt, ja, es wird negativ, es wird schlimmer, dann ist das nicht das Passende. Dann sollte man da definitiv justieren. Aber wenn man so ein Eintopf gemischtes macht, ich probiere alles gleichzeitig oder auch so Hoffnungen hat von, ich habe das jetzt 5-mal gemacht und irgendwie immer noch nicht, ja, dass man so die Hoffnung hat, von 0 geht's, von 100% geht's auf 0 runter, einfach mal so. Das ist auch wieder eine komplett falsche Hoffnung. Von daher würde ich jetzt sagen, such dir ExpertInnenrat und schau da einfach, hast du da eine Expertenperson an deiner Seite, die dir wirklich auch über die Schulter schauen kann und die dich anleitet und die richtigen Fragen stellt, um auch rauszufiltern, geht's da voran, ja, passieren da positive Dinge, kommt ihr eurem Ziel näher? Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass auch realistisch zu sehen und da auch Hilfestellung zu bekommen, weil das ist wirklich schwierig. Ich finde es immer schwieriger, dass der Druck von außen einfach so ein, ja, doch in dieses Perfektionistische geht und dass dann viele Leute denken, ja, ich habe das jetzt schon so und so oft probiert und irgendwie macht er das immer noch. Aber dieses 100% und 0% Denken ist ganz problematisch, wenn es um Verhalten geht. Dass man wirklich auch schaut, zum Beispiel, wenn ich einen Hund habe, der Leinenaggression zeigt und der war dann so richtig emotional auf der Palme und ist dann aber danach auf einmal 5 Minuten später wieder ansprechbar. Und früher hat es 1/2 Stunde gedauert. Dann trägt das Training Früchte. Dann ist es eben nicht, der löst ja aber doch immer noch aus. Ja, ja, aber der löst ja ganz anders aus und eben nicht mehr in der Qualität wieder vor und ist direkt danach wieder ansprechbar. Also man darf eben nicht denken, ich habe das jetzt so und so oft gemacht und jetzt geht das einfach mal auf 0 runter. Da gibt so viele Stolpersteine. Deshalb würde ich dich einmal bitten, dass du dir da wirklich Expertenrat holst und einmal schaust, dass die Ziele und dieses trägt das Training Früchte und ich mache einzelne Übungen und nicht einen gemischten Eintopf mit allem Möglichen und probiere da, wer weiß was, gleichzeitig, dass dich da jemand anleitet, weil ich mache immer mehr, hört sich schon viel an und es wird immer schlimmer, hört sich so an, als wäre es eben nicht passend und nicht richtig. So sollte es auf gar keinen Fall sein. Und ja, man kann sich durchaus zu sehr auf den Hund fokussieren, finde ich. Immer dann, wenn man das Gefühl hat, ich werde so langsam schon fast ein bisschen wütend und genervt auf meinen Hund, dann sind das so Vorzeichen von, ich habe zu wenig von meinen Bedürfnissen und irgendwie das Gefühl, ich falle hinten runter und es kümmert sich hier niemand um mich, guckt auch mal jemand auf mich. Und naja, ne, als erwachsene Person ist man da eben selbst für verantwortlich. Das heißt aber auch für dich, du musst dann schauen, dass du für dich Sorge trägst und schaust, dass du auch deine Bedürfnisse erfüllt bekommst. Und das gehört zu einer gesunden Beziehung dazu. Das meint eben auch dieses Bedürfnisorientierte. Alle Bedürfnisse zählen, dann wird die bestmögliche Schnittmenge gemacht. Und da zählst du genauso zu und alle anderen der Familie. Und ja, durchaus kann es sein, dass der Fokus zu sehr ist. Aber es gibt eben beide Richtungen. Es gibt auch einen zu sehr, der Hund muss halt immer mitlaufen und seine Bedürfnisse zählen gar nicht. Das wären beide Extreme, sind nicht gesund, fühlen sich nicht gesund an für ein soziales Miteinander. Dieses gemeinsame Sprachebene, wenn du dir jetzt vorstellst, einfach auch deinem Hund zuzutrauen, ja, dieses ich mute dem zu sagen, der meldet sich, wenn er was hat. Ich muss dem jetzt nicht auf die Nerven fallen. Und der wird sich melden. Wichtig ist diese Basis, der traut sich zu sprechen. Aber dann auch nochmal zu überlegen, vielleicht auch, weiß ich nicht, stell eine Kamera auf, schau dir das nochmal an, wie ist denn da der Hund ins Arbeitszimmer gegangen, gerade wenn man nicht hinguckt, wie hat denn der da Kontakt aufgebaut, das kann einem über den eigenen Hund auch nochmal echt was zeigen, dass man da körpersprachlich nochmal mehr lernt, was gibt's da für Vorstufen, wenn du jetzt so an dieses Strickleitersystem denkst, was ich gezeichnet habe. Wir können nehmen, der Hund, der nachts mal muss, der eine fiebt, der andere geht an die Tür und kratzt, der nächste steht vor der Haustür, wieder andere hüpfen dann ins Bett, wo sie sonst nie sind. Ja, es gibt die unterschiedlichsten Dinge, wie Hunde sich mitteilen. Und deshalb kann ich da jetzt auch nicht den einen Tipp geben, weil das eben auf ganz viele Dinge drauf ankommt. Oder in der Suche zum Beispiel. Ich habe da jetzt gerade so direkt das Bild im Kopf. mir ist wichtig, dem Hund zu helfen, aber nur so wenig wie nötig, weil mir ist Selbstkompetenz so enorm wichtig. Ich möchte nicht draußen Gassi gehen und immer sagen, einatmen, ausatmen. Und vor allem ist das ja für einen Hund auch wichtig, Selbstwirksamkeit zeigen zu können. Und da ist egal, was wir da nehmen. Ja, ich verstecke ja super gerne so Mikrodummies für Kenny und manchmal richtig mies schwer. Ich achte dann auch drauf, wenn der Wind kommt, in welche Richtung oder aus welcher Richtung der Wind kommt und in welche Richtung ich dann verstecke und in welche Richtung ich laufe. Ne, da kann man es ja dann schon richtig schwer auch machen. Und ich warte, es gibt immer so einen Punkt. Kenny kommt, wenn es ihm super schwer wird und er sucht mittlerweile echt krass lange. Und dann kommt er irgendwann einmal so in meine Nähe und guckt mich an. Und dann muss ich nur so ein bisschen motivierend nicken in die Richtung und dann geht er nochmal los. Und wenn er dann immer noch nicht zum Erfolg kommt und es super, super schwer ist, dann kommt er ganz zu mir und setzt sich vor mich. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt gehen wir zusammen so ein bisschen in die Richtung. Und dann gehe ich aber auch nur ein paar Schritte in die Richtung und guck wieder, kommt der wieder alleine ins Suchen und kann komplett selbstständig zum Erfolg kommen, ja. Das meint so dieses Hilfe geben so viel wie nötig. Und ich bin mir sowas von sicher, dass dieses Kommunizieren und dieses was meint wer, das dauert. Das ist eben dieses Erlernen einer gemeinsamen Sprachebene. Und ich bin mir sicher, viele von den Hundemenschen, die mir zuhören, sagen, hey ja, Dummy-Suche machen wir auch, aber mein Hund erklärt mir völlig anders, wenn der Hilfe braucht. Und das meine ich eben mit diesem individuell, ja. Von daher kann es da von mir kein Patentrezept und eine klare Antwort geben. Aber dass der Hund selbstständig sein darf und eben Selbstkompetenzen auch erlangen darf und deine Ängste nicht seine sein sollten, finde ich so wichtig. Da habe ich ja in letzter Zeit auch in Podcast-Folgen drüber gesprochen. Das Bauchgefühl ist auch so eine Sache. Ne? Das Bauchgefühl kann ja auch aus eigener Angst schon wieder zu krass sein. Mit dem stimmt doch was nicht, der atmet so, ist der vielleicht krank? Ich bin definitiv eine, ich weiß ganz genau, immer, ja. Deshalb habe ich auch Krankheiten von meinen Hunden so enorm früh erkannt, dass ich weiß, okay, heute stimmt was nicht. Kenny hat sich vor 2 Wochen zum Beispiel eine Kralle abgerissen bei der Verlorensuche auf der Rückspur. Und der ist ganz leicht lahmgelaufen. Also ich habe das dann auch einfach gefilmt, als er so vor mir hergelaufen ist, habe mir das dann in Zeitlupe nochmal angeguckt. Und dann habe ich mich in Ruhe hingehockt und gesagt, okay, ich gucke ihm jetzt dieses Bein, wo ich gesehen habe, das ist, wo die Lahmheit ist, gucke ich mir haargenau von oben bis unten ab und habe dann erst die Kralle gefunden, die abstand und geblutet hat, aber gar nicht so doll, dass man es halt direkt finden konnte. Hat ja auch fällige Pfoten. Also damit will ich nur sagen, mein Bauchgefühl, bei dem weiß ich, da ist was. Ja, ich wäre aber dennoch nicht so, dass ich, weiß ich nicht, jetzt gleich in die Tierklinik rasen würde, weil irgendwas, ich glaube, ich kann aber überhaupt nicht sagen, was. Also ich merke dann was. Da ist dann ein, der liegt im Schlaf anders oder der läuft anders oder der frisst anders. Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, da vertraue ich meinem Bauchgefühl total. Aber es gibt durchaus die Personen, die aufgrund von Angstproblemen das auf den Hund übertragen. Aber das ist doch nicht die Mehrheit. Ich weiß, dass das gerade ein Thema ist, was auf Social Media auch besprochen wird. Aber das ist doch nicht die Mehrheit. Da sprechen wir von ganz wenigen Menschen, die wirklich ein Angstproblem haben, vielleicht in Behandlung sind, vielleicht auch nicht, und das auf den Hund übertragen. Da würde ich dann aber sagen, ich würde mir von der Tierarztpraxis wünschen, dass da dann vielleicht irgendwie nett drauf hingewiesen wird, dass, hey, wir haben den Hund jetzt 2-mal auf links gedreht, so und so. Aber das ist doch so selten. Ich habe das in all den Jahren in meiner Praxis und in all den Jahren mit unzähligen, und ich kann ja wirklich mittlerweile sagen, es sind unzählige Kunden, Kundinnen, die ich kennengelernt habe mit ihren Hunden, das noch nie erlebt. Hier kommt eine kleine Werbepause. Und zwar möchte ich dir unbedingt die Firma vorstellen, Vecdog. Hafermilch ist mittlerweile echt nichts Besonderes oder Außergewöhnliches mehr, aber veganes Hundefutter und Leckerlis schon noch. Nicht jeder Hund muss und kann vegan ernährt werden, aber jeder Hund kann echt vegane Leckerlis bekommen. Und auch so kannst du einen aktiven Beitrag leisten, weil ich finde, Tierschutz und Umweltschutz geht uns einfach alle etwas an. Und jetzt kommt's, ich habe exklusiv und für kurze Zeit einen ganz besonderen Code für dich mitgebracht, der heißt VEGKENNY, VEGKENNY, zusammengeschrieben, gibt 5% auf alles, sogar auf reduzierte Artikel. VEGDOG wird von zwei Frauen geführt, weshalb ich die Firma gleich nochmal lieber unterstütze. Wenn du Leckerlis bestellst, dann kommen hier die heißen Tipps von Kenny. Die Veggies nutzen wir immer zum Futterkegeln. Die Beavies und Jerkies, die riechen super intensiv, für die macht er echt alles. Das Sensitiv-Dosenfutter, das kommt bei uns in die selbstbefüllbare Tube. Und der Green Crunch mit allen wichtigen Nährstoffen ist einfach immer die Basis in der Leckerli-Tasche, wenn wir losziehen. Unter VEGDOG, VEGDOG.de kriegst du alles, was ich gerade aufgezählt habe und noch viel mehr. Und vergiss den Code VEGKENNY nicht. Dass das jetzt so ein Thema ist, was da auf Social Media ist, meine Güte, das ist halt wieder nur, um positives Training schlecht zu machen. Das hat aber sowas von nichts mit der Realität da draußen zu tun. Also lass dich da bitte nicht verunsichern. Ich merke das ja, dass diese Fragen bei mir landen aufgrund von gewissen Themen, die besprochen werden. Ich kenne aber dafür unzählige andere Fälle, wo ich über Videos sehe, dass da etwas nicht stimmt und dann die Leute zur dritten Klinik gehen und nur durch mein Telefonat ernst genommen werden und der Hund sich angeschaut wird. Und bei den letzten beiden Fällen hatte ich einmal Hirnhautentzündung, ein Hund, der Monate mit unentdeckter Hirnhautentzündung umherlief. Ja, wo immer wieder ein, nö, wir finden nichts, nee, da ist nichts, geh halt wieder heim. Und der andere junge Hund, der weder Schmerzmittel gekriegt hat, noch ein Röntgenbild, weil der ist noch viel zu jung. Und rausgestellt hat sich eine hochgradig schwere HD. Ja, auch junge Tiere können das haben. Und ich sage immer, wenn ich im Training mit Menschen bin und die kleinschrittig begleite und wir ganz genau auswerten, was trägt Früchte, was nicht, was zeigt der Hund, ich krieg Videomaterial, dann kann man sich da schon ziemlich sicher sein, dass die Leute auf ihr Bauchgefühl vertrauen dürfen und das auch sollten. Und deshalb, ich kenne eben beide Seiten, dass man sagt, hey, tut mir leid, ich kenne mittlerweile auch die Fälle, wo man einfach sagen muss, wir haben ja ein Tierkliniksterben, wir haben massive Probleme in der Tiermedizin. Das ist so ein Thema, wo sogar ich Angst habe, weil nicht mal ich hier in der Einöde wüsste, wo ich im Notfall hinfahren kann, außer dass ich hoffe, dass meine beste Freundin nachts das Handy anhat. Es ist ein massives Problem und dann stehen da auch manchmal am Wochenende und im Nachtdienst völlig überforderte, super junge KollegInnen, die wirklich noch nicht viel Praxiserfahrung haben. Und ich habe schon die Fälle erlebt mit, hey, wenn ich jetzt nicht in die andere Klinik gefahren wäre, wäre mein Hund tot gewesen. Und den Fall hatte ich ja letztes Jahr selbst. Ich kann wirklich nur sagen, hört auf, Menschen fertig zu machen, wenn sie wirklich mit sinnhaften, ich sag jetzt mal, vehementen, deutlichen Anzeichen von, ich brauche Hilfe, mit meinem Hund stimmt etwas nicht. Ja, dass jetzt das auf Social Media so gedreht würde, als wenn alle Menschen da draußen, die positiv mit ihrem Hund umgehen, eine Angstphobie haben und ihre Ängste auf den Hund übertragen und deshalb den Hund krank machen und von Arzt zu Arzt schleppen, anstatt einfach mal Training zu machen. Das ist wirklich wieder so eine Strategie, um das eigene Handeln zu relativieren, nötig zu befinden, zu sagen, hey, das war jetzt gut und wichtig, dass wir so mit dem Hund umgegangen sind und positives Training macht halt Probleme. Nee, so kann man sich die Welt nicht reden und so funktioniert halt Wissenschaft auch wirklich nicht. Es gibt beide Fälle. Ich höre und spüre die Unsicherheiten da draußen. Das tut mir total leid. Mir ist immer ganz wichtig, dass man wirklich auf sein eigenes Bauchgefühl auch ein Stück weit hört. Und ja, ich kann da nur immer wieder zu zurückkommen, dass unsere Gesellschaft mittlerweile dazu neigt, zu sagen, ich habe da hochkomplexe Probleme, ich hätte gerne pillepalle einfache Antwort. Das funktioniert nicht, das geht so nicht. Ja. Und das andere ist, dass einfach so viele Unsicherheiten da sind, dass die Leute überhaupt nicht mehr ihr eigenes authentisches Bauchgefühl und ihr eigenes authentisches Spüren haben. Viele Menschen sind mittlerweile so, dass sie am liebsten jemanden Tag und Nacht neben sich hätten, der sagt, du machst jetzt das und jetzt das und jetzt das, weil sie überhaupt kein eigenes Gespür mehr dafür haben, was eigentlich richtig ist und was nicht. Und dieses authentisch sein, das geht ja dabei total flöten, ja. Und da möchte ich immer wieder so ein bisschen antitschen und sagen, bitte, bitte, ja, mach dieses ganze soziale Miteinander nicht zu einer total krassen Professur. Das ist viel zu kompliziert, wenn man jeden quersitzenden Pups auf die Goldwaage legt und probiert zu interpretieren. Jeder Hund gähnt mal, jeder Hund schüttelt sich mal, jeder Hund legt die Ohren an, was auch immer, ja. Das ist nicht das, wovon wir reden, wenn wir von Stresshunden sprechen. Wir reden davon, es absichtlich zu tun, obwohl ich die Anzeichen sehe. Und zu sagen, ist mir doch Schnuppe. Ja, ich mache es trotzdem. Es geht darum, das Gesamtbild zu zeichnen und in der Gesamtheit einfach zu sagen, wie geht es meinem Hund? Hat er jetzt unterm Strich am Tag mehr Stress gehabt und sich blöd gefühlt oder fand das Leben echt prächtig? Aber dieses Ich übernehme Verantwortung als erwachsene Person und ich weiß, was gut ist für meinen Hund, weil ihr lebt zusammen, niemand sonst. Ja, selbst wenn da eine Person ein paar Stunden mit euch mitlaufen würde und sagt, jetzt macht das, macht das, macht das, die lebt nicht mit euch zusammen, die kriegt das nicht mit, was da 24 Stunden läuft. Die hat nicht die gemeinsame Sprachebene, die müsst ihr zusammenbasteln. Und diese gemeinsame Sprachebene ist wie in allen anderen sozialen Beziehungen. Da gibt es Momente, wo man spürt, oh, das war übers Ziel hinaus, das mache ich das nächste Mal anders. Da gibt es Momente, wo man merkt, nee, das fühlt sich gar nicht authentisch an, das bin gar nicht ich, so rede ich doch gar nicht, dann mach's nicht. Ja? Also da ist mir wirklich ganz wichtig, probier die Verantwortung zu übernehmen und probier da dein eigenes authentisches Ich habe diese Verantwortung jetzt rauszubekommen. Also Verunsicherung ist klar. Ich finde es immer schön, wenn man sich traut nachzufragen. Deshalb war es mir auch wichtig, darüber zu sprechen. Kann der Fokus zu sehr auf meinem Hund liegen? Na klar kann der, aber ich erlebe es selten, eher umgekehrt, ja, dass man halt sie sagt so, hey, guck mal, dein Hund hat schon 5-mal gesagt, hast du es nicht gesehen? So in die Richtung. Wenn du auch grundsätzlich sagst, das Thema Stress, das stresst mich. Und manchmal weiß ich irgendwie gar nicht. Ich habe ein Webinar vorbereitet, ein 0-Euro-Webinar. Es ist am kommenden Sonntag, am 23. um 11 Uhr. Ist das Stress oder braucht ihr Erziehung? Wie Stress Einfluss auf euer Training haben kann? Und ich lade dich dazu ganz herzlich ein. Der Link steht in den Shownotes. Einfach draufklicken, dich per E-Mail anmelden. Dann kannst du live dabei sein am Sonntag um 11 Uhr. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich. Mein Team und ich sind ganz schön am Wuseln im Hintergrund. Ich habe viel vorbereitet und komm einfach dazu. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir die Podcast-Folge hilft, deine Unsicherheit ein bisschen loszuwerden und freue mich wie immer, wenn wir in den Austausch kommen. Bis nächste Woche. Tschüss.